SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. Hallo und herzlich willkommen, Professor Jan-Marc Hodeck.
Ja, guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben gleich mal zum Start heute nämlich Annika Meyer. Schöne Grüße von ihr an ihren alten Professor. Vielen Dank für die schöne Zeit, sagt Annika Meyer mit einem N und einem K. Kennen Sie sie noch wieder?
Ja, ich kann mich gut erinnern. Das war ja die Corona-Zeit und da haben wir unsere Studenten ganz besonders ins Herz geschlossen, weil die besonders gelitten haben. Ich kann mich an Frau Meyer gut erinnern. Viele Grüße zurück.
Sehr schön. Sie sind nämlich genau an der RWU in Hochschule in Ravensburg-Weingarten, wo Frau Meyer auch studiert hat. Sie haben eine lange Forschungskarriere schon hinter sich, waren auch im Bundesministerium für Gesundheit schon. Womit beschäftigen Sie sich schwerpunktmäßig? Also Gesundheitsökonomie ist klar.
Ja, genau. Ich beschäftige mich mit Gesundheitsökonomie. Ich leite da einen Studiengang und wir beschäftigen uns mit den, sagen wir mal, gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, die dann die Infrastruktur bauen, in der dann Gesundheitsversorgung gemacht wird. Ich ganz speziell habe eine Professur für Finanzwirtschaft im Gesundheitswesen. Das heißt, es geht bei mir um Krankenhausvergütung, um die Preisgestaltung von Arzneimitteln, aber auch im Medizintechnikbereich oder die Vergütung einer Arztpraxis. Also vor allem um die finanziellen Rahmenbedingungen geht es bei mir ganz konkret als eine, sagen wir mal, Subdisziplin der Gesundheitsökonomie.
Ja, damit sind Sie natürlich genau der richtige Mann der Stunde, denn es geht ja darum, genau Geld einzusparen im Augenblick im Gesundheitssystem. Unser Gesundheitssystem ist zu teuer, das wissen wir alle. Die Frage ist, was würde denn passieren damit, wenn wir jetzt nichts tun?
Ja. Also ich will vielleicht mal ausholen.
Laufen lassen,
ja, ich will mal ausholen, um welche Größenordnung es geht. Das machen sich, glaube ich, viele nicht bewusst. Wir haben im letzten Jahr, 2025, in der gesetzlichen Krankenversicherung 336 Milliarden Euro ausgegeben. Plus Verwaltungskosten und ein bisschen aufgerundet kann man grob sagen, 1 Milliarde am Tag wird da bewegt. Heute, morgen, Ostern, Weihnachten, jeden einzelnen Tag. Und diese Ausgaben, die sind uns in den letzten Jahren ein bisschen davongelaufen. Also beispielsweise im Vorjahr waren es 8% weniger. Kurz gesagt, jetzt waren es 8% mehr. Das macht dann gleich wieder 25 Milliarden Ausgabensteigerung. Und da halten die Einnahmen zuletzt nicht mit. Die Einnahmen bewegen sich so im Bereich von 3-5% mehr. Und da ist jetzt eine Lücke. Und diese Lücke sind dann sofort Milliarden. Die Prognose ist, wenn nichts passiert, hätten wir im Jahr 2027 eine Lücke von etwa 15 Milliarden. Und 2030, es ist nicht so weit weg, sind es schon 40 Milliarden Lücke. Und diese Lücken wurden bisher immer geschlossen durch Beitragssatzsteigerungen. Und dem will die Politik jetzt ein bisschen entgegenhalten, dass wir eben eine sogenannte einnahmeorientierte Ausgabenpolitik machen, um die beiden Seiten in ein stärkeres Gleichgewicht zu bringen.
Das sind brutale Zahlen. Ich glaube, alle Menschen, die Krankenversicherungsbeiträge zahlen, das tun wir ja alle, weil wir pflichtversichert sind, sehen diese enormen Beitragssteigerungen der letzten Jahre. Und zwar egal, ob sie in der gesetzlichen oder in der privaten versichert sind, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Auch davon verstehen Sie was? Ist das richtig, wenn ich das so sage?
Ja, das würde ich so pauschal unterschreiben. Es geht in den letzten Jahren stetig bergauf. Und eben weil diese Ausgaben so viel dynamischer steigen als die Einnahmen, haben wir zuletzt dann auch dynamische Beitragssatzanstiege gehabt. Das heißt, zuletzt haben es immer die Beitragszahler eben ausgeglichen und ohne Reform würde es genauso weiterlaufen. Ohne Reform würde es allein die Beitragszahler treffen und die Prognose ist dann zum 2030 wären es fast 20% Krankenversicherungsbeitrag. Und dem will man jetzt einen Riegel vorschieben. Erstens, um die Beitragszahler nicht so sehr zu belasten und zweitens auch, um, sagen wir mal, diesen Faktor Arbeit nicht so sehr zu belasten, weil auch die Arbeitgeber das mitbezahlen. Und das stärkt jetzt auch nicht gerade den Wirtschaftsstandort, wenn wir immer höhere Sozialversicherungsbeiträge haben. Und da genau grätscht jetzt die Politik heftig herein.
Genau, mit der sogenannten GKV-Reform, ich habe es vorhin gesagt, Beitragssatzstabilisierungsgesetz, sind immer sperrige Namen in der Gesundheitsökonomie. Ja. Diese Gesetze hat die Bundesgesundheitsministerin mit ihrem Bundeskabinett beschlossen, Nina Wagen. Ja, also müssen wir vielleicht einmal klarstellen. Also ist das jetzt eine echte Reform des Gesundheitssystems, diese 16 Milliarden, die da jetzt eingespart werden sollen, Jahr für Jahr, ab 2027 dann? Ja. Oder müsste man eigentlich richtigerweise sagen, das ist ein gigantisches Sparpaket?
Ja, letzteres. Also auch so wurde es formuliert. So war der Auftrag an eine Kommission dahinter. Es gab die sogenannte GKV-Finanzkommission. Und da steckt schon im Namen drin, dass sie sich um die Finanzen kümmern sollen jetzt zunächst. Dass wir eben ein Sparpaket bauen, um uns jetzt die nächsten 1, 2, 3 Jahre durchzuretten, um auf dieser Basis dann eine echte Gesundheitsreform zu machen. Also ich würde unterschreiben, das ist jetzt erstmal eine Sparreform. Wir holen das Geld rein, wir verschaffen uns ein bisschen Luft zum Atmen. Man kann es vielleicht als kurzfristiges Pflaster bezeichnen, um dann langfristig eine Therapie anzusetzen.
Ja, ich hatte ja gerade gesagt, es gibt noch eine zweite Frage aus dem, was Sie uns gerade erzählt haben, nämlich zu den Sparzwängen, die es gibt in unserem Gesundheitssystem, steigende Beiträge. Dazu passt die Frage von Andreas Ketterer aus Freiburg, der sagt, aber warum schaffen es Unternehmen, / Klinikkonzerne, in diesem System Gewinne zu generieren? Das deckt sich mit der zweiten Frage, die ich hatte. Wo geht das ganze Geld hin? Diese eine Milliarde pro Tag?
Also die ganz großen Leistungsbereiche, die sind erstens Krankenhäuser. Die Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung allein für Krankenhäuser waren jetzt 110 Milliarden. Schon wieder so eine unglaubliche Summe. Der zweitgrößte Bereich sind die Arzneimittel, rund 60 Milliarden. Und der drittgrößte Bereich sind dann die niedergelassenen Ärzte mit rund 50 Milliarden. Und es sind dann auch die drei Bereiche der Leistungserbringer, die natürlich jetzt herangezogen werden, wenn man das Geld wieder reinholen will, dass man ein bisschen sozusagen das Ausgabenwachstum begrenzt. Dann muss man in diese drei starken Bereiche schauen. So, um die Frage zu beantworten.
Es gibt großen Klinikkonzerne.
Es gibt auch heute noch Unternehmen im Gesundheitswesen, die for profit arbeiten und diesen Profit auch generieren. Und es gibt da ein paar größere Klinikkonzerne, die Ketten betreiben in ganz Deutschland und denen gelingt es durch, sagen wir mal, Effizienz, durch Einkauf, durch bessere Personalschlüssel, effizientere Personalschlüssel auch heute noch in der Gewinnzone zu sein. Ehrlicherweise aber, ich habe einen Nachsatz dazu, auch die Apotheken, auch die niedergelassenen Ärzte, die arbeiten auch for profit und machen heute noch Gewinn. Also es ist, ich finde es immer ein bisschen verquere Diskussion, das im Klinikbereich vorzuwerfen, aber in all den anderen Sektoren, Pharmabereich und auch niedergelassene Ärzte, die jetzt sozusagen nicht als for profit zu bezeichnen. Auch das sind profitorientierte kleine Unternehmer. Mhm. Auch die, dieser Vorwurf, die entziehen dem Gesundheitssystem irgendwie Gewinne. Das ist schon so, aber entziehen ist so ein böses Wort. Die arbeiten gewinnorientiert.
Damit sind wir eigentlich schon bei der Gretchenfrage, nämlich der Ökonomisierung des Gesundheitssystems als solcher. Also ist es verwerflich, damit Geld zu verdienen, zum Beispiel als großer Konzern? Da könnte man natürlich die Frage stellen, wie machen die das? Also pressen die Zitrone so aus, durch Personaleinsparungen, durch Sie würden es nennen effiziente Strukturen. Für die Menschen, die in den Kliniken arbeiten, fühlt sich das oft anders an. Aber das ist vielleicht eine andere Frage. Ich würde es mal andersrum formulieren. Wo sehen Sie denn die Haupteinsparpotenziale im Gesundheitssystem? Also an welchen dieser großen Batzen, die Sie gerade genannt haben, hat man das meiste Potenzial, wirklich viel auch einzusparen?
Ja, also diese drei großen Leistungsbereiche, die machen zusammengenommen sind das über 200 Milliarden. So, da muss man dann auch hinschauen, weil wo soll man es denn sonst herholen, ehrlicherweise? Und die Effizienzpotenziale, die Einsparpotenziale, es ist ja nicht so, also das Narrativ, das gerade verbreitet wird, ist, dass die Ausgaben gekürzt werden. Das ist nicht richtig. Es werden die Wachstumsraten begrenzt. Das heißt, wir wollen eben eine einnahmeorientierte Ausgabenpolitik haben. Das heißt, wir werden weiterhin Einnahmesteigerungen haben, auch in den Kliniken, auch in den Arztpraxen. Die werden nur nicht mehr ganz so überdurchschnittlich sein wie zuletzt. Im Durchschnitt. Das heißt, wenn wir auf die Gesamtbudgets schauen, die werden vermutlich jetzt auch von Jahr zu Jahr weiter steigen. Im Einzelnen, nicht jede einzelne Arztpraxis und nicht jedes einzelne Krankenhaus wird weiterhin auch Vergütungssteigerungen haben. Aber im Durchschnitt wird es mehr Geld auch im System geben, nur nicht mehr ganz so doll mehr Geld, wie es in den letzten Jahren gab.
Eine der größten Sozialstaatsreformen der letzten Jahrzehnte, so hat Bundeskanzler Merz die Reform der Krankenversicherung genannt, SWR1-Leute heute, mit dem Gesundheitsökonom Jan-Marc Hodeck. Wir reden über das GKV, über die GKV-Reform oder das Sparpaket, das wir gerade definiert haben. Ist diese Reform, ist dieses Sparpaket jetzt wirklich fair verteilt auf alle Schultern oder gibt's da Leute, die vielleicht sogar gewinnen und auch echte Verlierer?
Also ich will die Größenordnung mal einschätzen. Aktuell, so wie es jetzt durchs Kabinett ging, hat die Reform ein Einsparvolumen von 16 Milliarden. Und wenn man es mal durchrechnet, ein Drittel davon zahlen jetzt die Versicherten doch, obwohl es eigentlich heißt, es gibt keine Beitragssatzsteigerung. Und das gibt es auch nicht, aber die Beiträge steigen. Nämlich dadurch, dass wir eine höhere Beitragsbemessungsgrenze haben. Das heißt, Spitzenverdiener werden ein Stück weit mehr herangezogen. Und wir schaffen ja zumindest in Teilen die beitragsfreie Mitversicherung von nicht arbeitenden Ehepartnern ab. Plus ein paar Zuzahlungen. Das heißt, das alles zusammen macht ein Drittel aus.
Darf ich da kurz einhaken? Beitragsbemessungsgrenze, die liegt ja bei 59.000 irgendwas Bruttojahresgehalt. Die steigt jetzt um 300 Euro.
Pro Monat.
Pro Monat. Wie relevant ist das?
Das bringt schon, die Schätzungen sind rund 2 Milliarden alleine.
Achso, das heißt, hier zieht einige in den Spitzensatz rein, sozusagen, die da bisher noch nicht waren.
Nee, die im Spitzensatz sind, die werden jetzt noch zusätzlich belastet. Das heißt, jemand, der grob jetzt schon den Höchstbeitrag zahlt, der wird jetzt den neuen Höchstbeitrag zahlen und der Höchstbeitrag ist höher als der frühere Höchstbeitrag.
Plus Anstiege, die noch zu erwarten.
Plus die normalen Anstiege, die auch über die Jahreswechsel immer kommen. Das heißt, die Spitzenverdiener werden noch ein Stück weit mehr herangezogen. Mhm. Und in der Tat, es gibt dann keine Beitragssatzsteigerung. Das ist jetzt nicht zu erwarten. Wir haben einen durchschnittlichen Beitragssatz von Zusatzbeitrag von 2,9% und der wird vermutlich stabil gehalten werden. Mhm. Aber dadurch, dass manche eben einen höheren Beitrag zahlen. Das heißt, die Multiplizierung des Beitragssatzes wird mit einem höheren Bruttoeinkommen gemacht. Plus die Zuzahlung und plus eben diese teilweise Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern. Und es macht etwa ein Drittel dessen aus, was da reinkommt. Die anderen 2 Drittel werden bei den Leistungserbringern reingeholt. Mhm. Und wie ich vorhin sagte, die großen Leistungserbringerbereiche, das sind die Krankenhäuser, Niedergelassenen und Arzneimittel, die stehen dann auch im Mittelpunkt dieser Einsparung auf der Leistungserbringerseite.
Aber um das mal so ganz verständlich und einfach zu formulieren, das bedeutet, wir steigern auch primär eigentlich die Einnahmen und senken gar nicht die Kosten.
Wir senken die Kosten, beziehungsweise wie ich vorhin auch schon sagte, wir senken jetzt nicht die Ausgaben, wir senken das Ausgabenwachstum. Mhm. So. Und zusätzlich holen wir ein bisschen mehr Geld in den Topf. Es geht immer darum, dass wir nicht mehr ausgeben können, als wir einnehmen. Und auf beiden Seiten der Rechnung wird angepasst. Ein Drittel ungefähr sind Gelder, die zusätzlich Einnahmen generieren. Und 2 Drittel dieser 16 Milliarden, die werden bei den Leistungserbringern reingeholt. Die sich allesamt übrigens beklagen, dass sie über Gebühr herangezogen wurden. Ja. Und das ist ein Zeichen für mich, dass eben alle ihren Beitrag leisten. Wenn jeder sagt, ihn hat es besonders hart getroffen, dann ist vermutlich ein recht fairer Mechanismus gefunden worden.
Aber was ist denn aus Ihrer, aus der Expertensicht tatsächlich, wen trifft es denn am härtesten? Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, die letzten 3 Minuten, dann sind es schon die Beitragszahler.
Also das fällt mir schwer jetzt irgendwie zu sagen, wen trifft es am allerhärtesten. Es ist ein Drittel, nüchtern gesagt. Ein Drittel der 16 Milliarden kommt dabei rein. Wen es gar nicht trifft, kann ich vielleicht mal sagen. Den Bund. Also es wird vielfach beklagt und auch von mir, dass eben der Bund für die sogenannten versicherungsfremden Leistungen bei weitem nicht genug aufkommt und das jetzt auch noch reduziert sogar. Das heißt, die Versicherten zahlen was, die Leistungserbringer müssen was beitragen und der Bund als Besteller manch so sozialpolitischer Leistung, der nimmt sich ziemlich hier zurück. Es ist ein Vorwurf an den Bund. Andererseits, ich verstehe, da ist auch nicht genug Geld im Topf. Also auch der Bundesminister für Finanzen muss irgendwoher einen ausgeglichenen Haushalt gestalten und macht es sich hier relativ leicht, indem er sich ein Stück weit zurückzieht aus der Finanzierung, der Kofinanzierung der GKV.
43 der 66 Vorschläge hat die Bundesregierung von der eingesetzten Finanzkommission Gesundheit teilweise modifiziert, auch übernommen. Sprechen wir mal ganz kurz über die versicherungsfremden Leistungen, weil das hatten wir gerade versprochen und diese Frage kam auch immer wieder, zum Beispiel von Walter Sick aus Badenweiler, der fragt, warum werden nicht die versicherungsfremden Leistungen aus dem System genommen? Was meint er denn damit? Worum geht's da?
Ja, also es gibt schon seit längerem die Debatte und jetzt wieder in der aktuellen Diskussion auch öffentlich, dass die Krankenversicherungen, die GKV, eine Menge Leistungen erbringen, die eigentlich nicht originäre Aufgabe einer Krankenversicherung sind. Beziehungsweise die nicht voll durchfinanziert werden von demjenigen, der es bestellt, nämlich der Bund, der Staat, der sozialpolitische Aufgaben in die GKV rein delegiert. Das sind beispielsweise Präventionsleistungen, meinetwegen Ernährungsprogramme an Schulen, von denen eben gesamtgesellschaftlich profitiert wird, auch die privatversicherten Kinder beispielsweise. Das ist ein kleinerer Teil. Und dann gibt es noch sowas wie die kostenlose Mitversicherung, beitragsfreie Mitversicherung von Kindern, ehrlicherweise. Das ist überhaupt nicht in Zweifel, das will auch niemand abschaffen. Aber auch das ist eben erstmal eine versicherungsfremde Leistung, wenn man Versicherungen sozusagen gratis zur Verfügung stellt. Und das wollen wir uns gesamtgesellschaftlich leisten. Das zahlen aber nur die gesetzlich Versicherten. Und so ähnlich ist es eben mit den Bürgergeldempfängern. Da will der Bund, der Staat und wir als Gesellschaft, dass auch Bürgergeldempfänger ohne eigene Einzahlungen krankenversichert sind. Das ist eine große sozialpolitische Errungenschaft und die ist auch nicht in Zweifel zu ziehen. Aber es ist die Frage, wer das Ganze bezahlt. Und aktuell zahlt der Bund dort nur einen Teil der echten Ausgaben. Und die Lücke wurde jetzt mehrfach berechnet, die beträgt 12 Milliarden. Und deswegen war auch Teil dieser Kommission oder Teil der Empfehlung der Kommission, dass zukünftig der Bund bitte die volle Rechnung zu bezahlen hat für die sozialpolitische Leistung, die er bestellt hat. Das heißt kurzum, da zahlen aktuell die gesetzlich Versicherten diese 12 Milliarden, die fehlen, im Umlageverfahren, obwohl es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die eigentlich aus Steuermitteln bezahlt werden müsste.
Ja, eine Frage, die da immer wieder aufkommt und die uns irgendwie nicht zugetraut wird, dass wir sie stellen. Warum aber stellen wir sie eigentlich nicht, weil sie kommt tatsächlich relativ häufig, ist, welchen Anteil haben daran, also zum einen natürlich Bürgergeldempfänger und zum anderen eben Zugewanderte. Ne? Also da sehen viele, die uns hier schreiben, wir bekommen sehr, sehr viele Nachrichten hier praktisch im Sekundentakt, sehen irgendwie das Problem darin, in der Kostenexplosion, dass viele, viele Menschen eingewandert sind. Da werden die Ukrainer teilweise genannt, aber auch andere Zugewanderte, die eben nicht in das System einbezahlen, aber jetzt schon volle Leistungen erhalten. Wie hoch ist das zu bewerten?
Ich habe da die Größenordnung nicht. Die sind eben Teil dieses großen Blocks der Bürgergeldempfänger. Die sind Teil dieser 12 Milliarden. Wir wollen uns gesellschaftlich leisten, dass auch Zugewanderte krankenversichert sind, dass die einen Schutz hier genießen. Und dann ist es Teil unseres gesellschaftlichen Konsenses, dass die eben zum Arzt gehen können, ihre Krankenversicherungskarte durchziehen können, wie jeder andere. Und wenn der Bund das möchte, weil das gesellschaftspolitisch so gewünscht ist, dann muss er das bezahlen. Also die sind ein Teil dieser Bürgergeldempfänger.
Wie ließe sich das auflösen? Also Antje Iversen zum Beispiel, das kann ich jetzt weder verifizieren noch als falsch darstellen, aber sie schreibt es so, sie sagt, die gesetzlichen KVen erreichen ein jährliches Defizit von ca. 12 Milliarden durch Bürgergeldempfänger. Das haben wir vorhin, 12 Milliarden, diese Zahl ist gefallen. Ja. Sie sagt, davon sind die Hälfte Ausländer. Also jährlich 6 Milliarden, seit 2022 haben wir allein durch die Ukraine einen Zuwachs von 1 Million Menschen. 30% davon sind mittlerweile in Beschäftigung und das ist so ihr Rechenmodell. Kann man das so rechnen?
Sind mir keine Zahlen zu bekannt. Ich halte das ein bisschen für übertrieben, dass die Hälfte dieser 12 Milliarden von Zugewanderten kommen soll. Das scheint mir übertrieben. Aber ich habe die Zahl jetzt nicht konkret dabei. Ne?
Kann man den Menschen, die jetzt, sage ich mal, in das System reinkommen, denn könnte man die auch verpflichten, direkt einzuzahlen? Die Frage wäre natürlich, wovon?
Ja genau, wovon denn? Wir haben eben diesen sozialpolitischen Konsens, dass Menschen in Notlagen und oder ohne Einkommen trotzdem eine Krankenversicherung genießen sollen. Weil das eben in Deutschland sozusagen der Konsens ist, auf den wir uns verpflichtet haben. Es gibt sogar eine Krankenversicherungspflicht, also man darf gar nicht unversichert sein. Krankenversicherungen müssen jeden aufnehmen, also die gesetzlichen müssen jeden aufnehmen und jeder Bürger muss sich auch versichern. Ja. Und da jetzt eine Ausnahme zu machen bei Zugewanderten, das scheint mir total systemfremd und auch sozialpolitisch ein Aufbruch des langjährigen Konsens.
Würde letztlich auch das gesamte Solidarsystem an sich in Frage stellen.
Genau. Und diese Menschen könnten ja, also wir spielen das Spiel mal durch. Wenn die jetzt keine Krankenversicherungskarte hätten, nicht krankenversichert wären, dann würden die ja trotzdem krank sein und wollen wir die auf der Straße liegen lassen? Das geht doch nicht. Wenn die in eine Notaufnahme kommen, irgendwer muss das bezahlen. Die Krankenhäuser können die ja nicht ablehnen. Und dann würde das irgendwie im Topf, im allgemeinen Topf irgendwie mitbezahlt werden müssen und die Krankenhäuser geräten ins Defizit. Also es scheint mir eine Debatte zu sein, die total systemfremd ist und die auch nicht ernsthaft gerade geführt wird.
Ja. Ganz kurze Frage noch zum Schluss. Jemand hat uns nämlich auch darauf aufmerksam gemacht, dass ja Beiträge nicht nur durch die Arbeitnehmenden finanziert werden, sondern eben auch durch die Arbeitgeber. Das führt natürlich, also wenn Sie jetzt den Spitzenbeitragssatz ansteigen lassen, die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen, dann bedeutet das ja natürlich auch, dass die Wirtschaft auch mit belastet wird.
Genau, wir haben eine paritätische Finanzierung. Die Arbeitnehmer zahlen die Hälfte und die Arbeitgeber zahlen die Hälfte. Und wenn ich hatte ja vorhin diese Größenordnung gesagt, wenn da ohne Reform zahlen es alles die Beitragszahler. Und diese Beitragszahler haben eben zwei Gesichter. Das sind die Menschen, die Arbeitnehmer, aber auch die Arbeitgeber dahinter. Und wenn wir dann auf einen Beitragssatz ohne Reform von fast 20% des Bruttoeinkommens zusteuern, dann belastet das den Faktor Arbeit. Das macht den Wirtschaftsstandort Deutschland sicher nicht besser. Deswegen sind auch die Arbeitgeberverbände jetzt gerade nicht gegen die Reform. Die sind Befürworter dieser Reform.
Ja. SWR1, Leute, mit dem Gesundheitsökonom Jan Markodek in einem hochaktuellen Thema, nämlich das gesetzliche Krankenversicherungsbeitragssatzstabilisierungsgesetz, hat das Bundeskabinett schon passiert, muss aber noch durch den Bundestag. Also da steht ja auch nochmal eine Hürde bevor. Trotzdem wollen wir mal in die Details gehen. 16 Milliarden sollen eingespart werden ab nächstes Jahr. Und Kritik gibt es natürlich jetzt schon von allen Seiten. Und da haben Sie gesagt, Herr Hudek, das ist gut. Wenn alle schreien, dann muss es irgendwie auch gut verteilt gewesen sein. Aber allen voran die Ärzteschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Da sagt zum Beispiel der Ärztepräsident Klaus Reinhardt jetzt gerade auf dem Ärztetag, Einsparungen wirken sich direkt auf die Versorgung aus. Werden Sie das tun?
Also ich glaube, dass die Versorgung jetzt sicher nicht zusammenbrechen wird. Es gibt schon Einschränkungen in die Richtung, dass Sondervergütungen gestrichen werden und dass sozusagen so Extras, die bisher extra vergütet wurden, zurückgenommen werden. Ich will mal ein Beispiel geben für die schnellere Terminvermittlung oder offene Sprechstunden. Da gab es vor ein paar Jahren die Initiative, dass die niedergelassenen Ärzte hier für solche Extras dann noch eine extra Vergütung kriegen. Mit der Hoffnung, das war das Ziel, dass die Wartezeiten sich verbessern. Und jetzt, ein paar Jahre später, gibt es eben die GKV-Finanzkommission, die hat sich das angeschaut, hat sich wirklich was verbessert. Und die Antwort ist ehrlicherweise nein. Die Wartezeiten haben sich nicht verbessert.
Ich glaube, das deckt sich mit unser aller Gefühl.
Die auch sind sogar leicht angestiegen. Mhm. Und vor allem auch der Vergleich zur privaten Krankenversicherung, der ist gleich geblieben. Es gab Sondervergütungen für gesetzlich Versicherte. Eigentlich hätte man jetzt die Erwartung, sozusagen die gesetzlich Versicherten kriegen jetzt ein bisschen sozusagen Anschub und kriegen schneller Termine im Vergleich zur privaten Krankenversicherung. Das ist nicht eingelöst worden. Auch der Bundesrechnungshof hat vor ein paar Monaten erst genau dazu ein Gutachten veröffentlicht und dem Bund empfohlen, eine Sondervergütung für Sonderleistungen, die aber nicht eingelöst wurde, weil die Wartezeiten sich eben nicht verbessert haben, die ist dann ineffizient. Mhm. Das ist wieder dieser Effizienzbegriff. Das heißt, mit diesem Geld, das ist über 1 Milliarde pro Jahr, kann man dann Besseres anstellen. So, und deswegen eine extra Vergütung für extra Leistungen, die so nicht eingelöst wurden, dass man die jetzt wieder zurücknimmt, nach logischem Menschenverstand würde ich sagen, da geht dann auch keine Leistung wieder zurück.
Ist klar. Viele hatten ja auch schon im Vorfeld davor gewarnt, dass es nichts bringen wird. Die Frage ist nur, was wird aus den Wartezeiten?
Ja, die Wartezeiten sind, das mag jetzt überraschend sein, in Deutschland haben wir gute Wartezeiten im internationalen Vergleich. Und ich würde das tatsächlich auch differenzieren. Jemand, der ernsthaft etwas hat, der wird heute noch in ärztliche Behandlung kommen. Über die Notaufnahmen oder auch über Dringlichkeit in den niedergelassenen Arztpraxen. Wir haben in der Tat ein Wartezeitproblem bei Planbarem. Das heißt, wenn ich einen Hautarzttermin haben will oder beim Orthopäden, dann muss ich in der Tat manchmal Wochen, manchmal Monate warten. Und das erleben die Menschen als belastend, weil sie ja gefühlt einen Druck haben und vor allem dann auch im Vergleich zur privaten Krankenversicherung als ungleich unfair. Hm. Da haben wir in der Tat ein Problem. Das ist aber ehrlicherweise bei nicht dringenden Dingen. Deswegen wird das so akzeptiert, dass es nun mal nicht geht, dass einfach jeder genau morgen oder übermorgen schon einen Termin hat. Dafür sind einfach die Wartezimmer zu voll. Wir haben eine Inanspruchnahme, die so hoch ist, dass die Wartezimmer voll sind.
Ja, auch darüber könnte man natürlich reden. Rennen wir alle viel zu viel zum Facharzt? Sind Sie ja zum Beispiel ein Befürworter einer Steuerung, eines Steuerungsinstruments.
Unbedingt.
Nämlich des Primärarztsystems. Also erstmal zum Hausarzt und der verteilt dann weiter. Oder der Primärarzt muss das dann sein.
Genau, der neue Begriff ist eigentlich jetzt ein Primärversorgersystem. Das heißt, das können Hausärzte sein, es können aber auch andere Stellen sein. In anderen Ländern haben wir da zum Beispiel auch gar nicht Ärzte, sondern so Arztassistenzberufe, Physician Assistants oder studierte Pflegekräfte, die so eine Art Erstaufnahme machen, Erstkontakt sind und dann weiter lotsen. Ja. Daran krankt es in Deutschland sehr und der internationale Vergleich zu vielen gut organisierten Systemen in Skandinavien oder Niederlanden machen uns vor, dass man mit solchen Steuerungssystemen, so Primärversorgersystemen mit mehr Lotsenfunktion hinbekommt, dass weniger ungesteuerte Inanspruchnahme passiert. Mhm. Und das ist dann zum Vorteil des Patienten. Und die Patienten in diesen Ländern finden das auch gut. Das ist nur ein Bruch zur heutigen Situation. Wir gehen einfach ziemlich oft zum Arzt in Deutschland, öfter als andere Länder. Davon profitieren wir nicht. Da ist nicht, dass mehr gleich immer besser ist.
Bevor wir über das Thema Hautkrebs-Screening reden im Zuge der GKV-Reform mit Jan-Marc Hudek in SWR 1 Leute, Gesundheitsökonom, möchte ich noch kurz die Frage von Karl-Heinz Brunner vorlesen, der schon einen Punkt anspricht, den wir jetzt noch nicht gestreift haben, der aber natürlich bekannt ist, nämlich dass es Praxen gibt, bei denen man noch nicht Patient ist, die einen auch häufig abwimmeln und nämlich mit der Aussage, wir nehmen keine neuen Patienten. Ich glaube, diese Erfahrung haben auch schon tatsächlich viele gemacht. Auch das wird natürlich sich nicht verbessern jetzt durch diese Reform. Weil es keine Strukturreform
ist. Nein, es wird durch diese kurzfristigen Sparmaßnahmen wird das jetzt nicht angegangen. Es soll Ende des Jahres, soll es ja sozusagen nach der kurzen Reform, gibt es eine lange Reform, eine Strukturreform. Das heißt, die gleiche Kommission, die jetzt diese Sparvorschläge gemacht hat, die wird kurz vor Weihnachten ein größeres Gutachten, noch mit größeren Maßnahmen auch vorschlagen. Da wird auch angegangen werden, dass wir insgesamt ja die vorhin angesprochene Primärversorgung stärken wollen, dass wir neue Teamarbeitsmodelle initiieren wollen, dass wir zum Beispiel die erwähnten Physician Assistants in die Regelversorgung bringen, dass wir eben studierte Pflegekräfte in die Versorgung kriegen, dass wir insgesamt die Strukturen langfristig umbauen, dass wir auch weniger Inanspruchnahme haben, mehr Lenkung, mehr Lotsenfunktion und dass es dann hoffentlich über einen langfristigen Umbau Verbesserungen geben wird.
Ja, ich finde diese Physician Assistants, die haben Sie jetzt zweimal schon zur Sprache gebracht und die sind auch gerade so ein bisschen innen als Thema. Ist auch toll, aber man muss auch eines erwähnen, das sind häufig natürlich ungeschulte Pflegekräfte. Das heißt, Das sind Leute, die aus dem Pflegesystem rausgehen.
Und die werden alleine das System natürlich nicht retten. Also wir haben grob gesagt 400.000 aktive Ärzte in Deutschland. Und aktuell haben wir, so ist die Schätzung, 3.000 Physician Assistants. Das werden vielleicht auch mal 30.000 werden, aber das ist nur einer von ganz vielen Bausteinen. Der größere Baustein ist das eben erwähnte Primärversorgermodell, dass wir alle einen festen Ankerpunkt haben, zum Beispiel eben den Hausarzt, der uns dann weiter steuert. Das wird dem Patienten vermutlich, nachdem er die Erfahrung gemacht hat, dann auch gefallen. Das sind die Erfahrungen aus anderen Ländern. Das heißt, dieses Ungesteuerte, ich weiß gar nicht so richtig, was ich habe und ich rate mal, zu welchem Facharzt ich jetzt gehe. Hm. Wenn es beim ersten Mal kein Treffer war, dann gehe ich zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten.
Ja.
Genau dieses Tingeln, ungesteuert durchs System, das macht die Praxen voll, unnötig voll und verschwendet eben Ressourcen.
Ja, andererseits müssen wir natürlich uns auch ehrlich machen, wenn jetzt zum Beispiel Herr Brunner schreibt, ich werde abgewimmelt bei der Praxis. Für die Struktur zählt natürlich am Ende die Frage nicht, kriege ich einen Termin bei dem Arzt, wo ich gerne hin will, sondern kriege ich einen Termin bei einem Arzt, zum Beispiel Hausarzt. Und da gibt es ja am Ende die 116, 117, die man anrufen kann. Und da gibt es ja schon Möglichkeiten, muss man auch mal ehrlich sein.
Da hat der Gesetzgeber schon seit ein paar Jahren Maßnahmen initiiert, sodass man heute über diese Terminvermittlung in der Hotline 116 117 Hilfe bekommt.
Sprechen wir über das Hautkrebs-Screening, haben wir auch angekündigt. Alle 2 Jahre steht das ja im Augenblick von den gesetzlichen gedeckt. Jedem ab 35 zur Verfügung, soll jetzt eben zur Disposition gestellt werden. Ist das eine sinnvolle Einsparung, wo man wirklich auch was sparen kann, volumenmäßiger Geld?
Ja, also vielleicht zum Volumen angefangen. Es geht hier um eine Größenordnung von 240 Millionen pro Jahr. Also es ist schon eine Größenordnung, über die sich dann reden lässt. Es ist auch nicht so, dass jetzt von einem aufs nächste Jahr das Hautkrebs-Screening abgeschafft wird, sondern es gibt einen Prüfauftrag an den gemeinsamen Bundesausschuss. Das ist das Gremium, was sozusagen den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung baut. Und die sollen da nochmal hinschauen, Auftrag eben der Politik, ob dieses Anlasslose, mit Betonung auf anlasslos, wirklich der richtige Weg ist. Wir sind wohl das einzige Land in der Welt, die das so machen, dass eben jeder ab 35, alle 2 Jahre, anlasslos, nur weil er so ein bisschen sagt, oh, ich habe Sorge, zum Hautarzt geht, sich durchscreenen lässt und dann wieder für 2 Jahre Ruhe hat. Die Evidenz zeigt einfach, das hat die Mortalität nicht verändert. Wir haben vorher und nachher gleich viel Hautkrebs-Tote.
Ja, das heißt, mehr Diagnosen.
Wir haben mehr Diagnosen, aber es hat sich bei der Mortalität eben nichts verbessert. Deswegen ist der Vorschlag jetzt Prüfauftrag an den gemeinsamen Bundesausschuss, ob man das nicht ein bisschen intelligenter steuern kann. Dass eben unbedingt jemand, der Veränderungen an Leberflecken hat und der begründete, also anlassbezogene Hautkrebs-Screenings will, der soll unbedingt und schnell zum Hautarzt gehen und sich durchscreenen lassen. Und man will Kapazitäten wiederum freimachen, dass die Praxen eben auch da wieder nicht verstopft werden von anlasslosen Screenings, wo man besser, schneller die mit Anlass bezogen durchscreent.
Ja.
Das ist die Idee.
Wir haben noch ein paar Punkte, die wir ansprechen müssen, die so Details auch sind. Wo soll gespart werden im Gesundheitssystem? Die kostenlose Mitversicherung des Ehepartners. Das ist ein großes Thema. Hat auch fast die meisten Ausschlag in der Presse, in der Öffentlichkeit erzeugt jetzt. Also bei geringen Einkünften soll in bestimmten Fällen diese Mitversicherung, diese kostenlose, wegfallen. Wen trifft das eigentlich?
Naja, ich will vielleicht ein bisschen größer antworten. Wir haben eine ganze große Gruppe von kostenlos Mitversicherten. Das sind zum ersten Mal die Kinder. Und die stehen auch nicht in Frage. Das ist völliger Konsens, dass man nicht Kinder noch für eine Krankenversicherung zahlen lässt, beziehungsweise die Eltern für die Kinder. Das ist deswegen erwähnenswert, weil das in der privaten Krankenversicherung ja nicht so ist, ne? Und das ist schon eine sozialpolitische Leistung und Errungenschaft. Da ist der Konsens auch riesig. Steht nicht in Frage. Bei Ehepartnern, die nicht arbeiten, ist der Konsens nicht mehr so groß. Dass man sagt, ja, es gibt da ein paar nicht arbeitende Ehepartner, die haben Aufgaben rund um Kinderversorgung und um Pflege der Elterngeneration. Die lässt man auch in Ruhe sozusagen. Aber dann bleiben so ungefähr 2 Millionen Menschen, die haben eben nicht solche Kinderbetreuungsaufgaben und nicht die Pflegeaufgaben für die Eltern- und Großelterngeneration. Und da darf man dann schon zu Recht fragen, ob diese, sagen wir mal, die Förderung der traditionellen Familienmodelle auch über die Krankenversicherung laufen muss. Das sei jeder Familie unbenommen. Jeder darf das so für sich entscheiden, wie man sozusagen die Aufgaben innerhalb der Familie verteilt. Aber dass man sozusagen die Solidargemeinschaft dafür bezahlen lässt, das steht jetzt in Zweifel. Die Vorschläge der Reformkommission waren sogar noch ein bisschen heftiger, als es jetzt kam. Da war vorgeschlagen, dass man pauschal 240 Euro dafür nimmt.
Also 200 Euro plus Pflegeversicherung.
Genau, genau. Und das wurde jetzt ein bisschen sozial abgemildert. Zunächst war im Gespräch 3,5% des Beitragseinkommens des arbeitenden Ehepartners. Jetzt sind es noch 2,5%. Das ist jetzt praktisch ein Einstieg in das Heranziehen der ja, nicht arbeitenden Ehepartner,
ja.
Um ein bisschen Geld reinzukommen.
Mhm. Ja. Auch keine Aufgabe, um die man die Kommission unbedingt beneidet, ne? Also jetzt zu sagen, welche Leistungen sollen von der Solidargemeinschaft finanziert werden und welche nicht. Ja. Homöopathie soll als Kassenleistung wegfallen.
Ja.
Sinnvoll oder überflüssiger Punkt, an dem sich nicht viel sparen lässt?
Ich finde, es ist ein sehr sinnvoller Punkt. Die Homöopathie bringt nicht viel Geld rein. Also es ist auch keine richtige Kassenleistung. Es ist nicht Teil des Leistungskatalogs. Es ist eher die Option, dass Krankenkassen heute über sogenannte Satzungsleistungen freiwillig Homöopathie auch bezahlen können. Einige machen das in begrenztem Umfang. Das macht im Jahr, man schätzt, 50 Millionen Euro aus. Jetzt auf diese 336 Milliarden, die wir vorhin hatten, ist das praktisch nichts. Es steht aber symbolisch für, die ganze Reform will bezahlen, was evidenzbasiert ist. Und was nicht evidenzbasiert ist, kann nicht aus der Solidargemeinschaft bezahlt werden, sondern jeder Euro, den wir da reinholen, den sollten wir lieber für Evidenzbasiertes ausgeben. Und Homöopathie ist leider, so muss man sagen, nicht evidenzbasiert. Wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
Vielleicht, um mal nicht nur bei den Leistungen anzusetzen, soll ja auch bei den Kassen gespart werden. Da sollen Verwaltungsausgaben begrenzt werden. Es sollen Werbekosten halbiert werden. Ist das so ein bisschen ja plakative Politik, damit man sagt, das trifft nicht nur die Leistungsempfänger, sondern auch mal die Struktur?
Ja.
Oder ist da wirklich erst substanziell was zu holen?
Da ist nicht viel zu holen. Und trotzdem ist es richtig, dass eben alle Seiten beteiligt werden. Also sozusagen für den Konsens, den man da herstellen will. Kann man nicht nur die Versicherten und die Leistungserbringer heranziehen und sagen, bei den Krankenkassen machen wir gar nichts. Deswegen, das, was da noch nachzusteuern ist, das holt man jetzt rein. Die Verwaltungskosten der Krankenversicherung, die stehen immer wieder im Brennlicht der Diskussion. Da müsste man doch was holen, so ungefähr. Da ist nicht so viel zu holen. Die machen gerade mal so 3,9% aller Ausgaben aus. Also auf den Euro gesehen sind das nicht mal 4 Cent.
Ja.
Und dass man da jetzt was reinholt, das ist unrealistisch, weil da sind einfach auch 75 Millionen Versicherte. Die müssen versorgt werden. Die haben Anfragen in den Geschäftsstellen. Die rufen an in den Hotlines. Da braucht man eben auch ein bisschen Verwaltung. Das sind aber, wie gesagt, nicht mal 4% der Gesamtausgaben.
Gespart werden soll eigentlich an allen Stellen im Gesundheitssystem, um eben die Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherungen nicht weiter steigen zu lassen, nennen wir es mal so. SWR1-Leute mit dem Gesundheitsökonom Jan-Marc Hodeck aus Ravensburg-Weingarten. Wir waren jetzt bei Zuzahlungen für Medikamente angekommen. Die sollen nämlich jetzt steigen. Also das heißt, gesetzlich Versicherte müssen mehr zuzahlen. Das ist natürlich auch nochmal auf die Schulter der Versicherten umgelegt. Also noch eine zusätzliche Belastung.
Genau. Damit man es schafft, dass die regulären Beitragssätze jetzt stabil bleiben, hatte ich ja vorhin gesagt, werden verschiedene Seiten herangezogen. So auch die Versicherten und auch eben über das Thema Zuzahlung. Das, also grob gesagt, werden die um 50% erhöht. Wo ich heute zwischen 5 bis 10 Euro in der Apotheke zuzahle, werde ich zukünftig 7,50 Euro bis 15 Euro zuzahlen. Das erklärt sich ein bisschen aus der Inflation. Diese Zuzahlungen wurden im Jahr 2004 mal eingeführt und seitdem nie angehoben. Und die Kommission hat ziemlich spitz ausgerechnet, wie viel Inflation steckt seitdem im Markt in den letzten 22 Jahren. Das ist relativ genau 50%, und so holt man jetzt mal nach, was in den letzten Jahren ehrlicherweise nicht angepasst wurde.
Also da sehen Sie schon auch eine gewisse Grundlage drin, die gerechtfertigt ist.
Ja, also überall steigen Ausgaben. Unser Kaffee wird teurer, unser Tanken wird teurer. Und so holt man hier ein Stück weit nach, dass eben auch die Zuzahlungen für Arzneimittel in den Apotheken angepasst werden.
Wir hatten natürlich eingangs auch schon mal die Frage gestellt, es gibt ja Konzerne und Klinikkonzerne, auch Pharmakonzerne, die verdienen. Und damit sind wir jetzt auch bei SWR1-Hörerin Ursula, die hatte vorhin die Frage gestellt, zum Beispiel, eigentlich hat sie drei Fragen, ich nehme mal eine davon raus, wo muss denn die Pharmaindustrie einsparen?
Ja, also die Pharmaindustrie, der Arzneimittelbereich ist heute der zweitgrößte Ausgabenblock und deswegen wird natürlich auch der herangezogen. Hier gibt es sogenannte Herstellerabschläge. Das heißt, da wird es so kommen, dass auch die Vergütungszuwächse für Arzneimittel, die wir von Jahr zu Jahr haben, das waren auch zuletzt eben 6-8%, dass die ein bisschen eingefangen werden und ein sogenannter dynamischer Herstellerabschlag eingeführt wird. Das heißt, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Arzneimittelausgaben überdurchschnittlich gestiegen sind, dann werden die im Nachgang durch einen pauschalen Abschlag wieder heruntergefahren. Das heißt, auch die Ausgaben dürfen nur so sehr steigen, wie eben die Einnahmesituation sich entwickelt. Mhm. Das ist eigentlich so das, was über alle Leistungsbereiche draufgelegt wird und so auch eben im Pharmabereich.
Stellen sich natürlich viele die Frage, weil die Pharmakonzerne verdienen gutes Geld nach wie vor. Und wenn jetzt zum Beispiel der Bayer-US-Chef Sebastian Gut warnt vor einer Abwanderung aus Deutschland, ist das ein Reflex auf so eine Reform? Oder muss man sich da jetzt wirklich Sorgen machen?
Also ich würde mir da keine allzu großen Sorgen machen. Wir sind nicht mehr die Apotheke der Welt, ohnehin nicht. Das waren wir mal vor ganz vielen Jahrzehnten. Das heißt, der Hauptteil der Produktion, der findet sowieso nicht in Deutschland statt. Wir sind relativ gut. China, Indien sind die Produktionsstätten. Wir sind ganz gut im Entwickeln. Wir haben große Pharmaunternehmen, die stark sind im Entwickeln neuer, innovativer Wirkstoffe. Das machen die auch in Deutschland, aber im Prinzip sind das internationale Großkonzerne. Und dann das jetzt wegen kleinerer prozentualer Herstellerabschläge in Deutschland, ganze Produktionsstandorte geschlossen werden, das scheint mir ein bisschen übertrieben. Mhm. Ich hatte ja vorhin gesagt, eigentlich alle diese Leistungsbereiche sagen, ausgerechnet sie trifft es jetzt über Gebühr.
Ja.
Das sagen die Krankenhäuser, das sagen die Niedergelassenen, das sagt auch die Pharmaindustrie.
Ich hatte vorhin gesagt, Ursula hatte drei Fragen, die eigentlich Ursula Ecker-Kaiser aus Tauberbischofsheim ist, muss man auch mal der Korrektheit halber sagen, hat eine interessante Frage. Wer bekommt denn das Geld aus der erhöhten Zuzahlung für Medikamente?
Nee, das stärkt sozusagen den Gesamttopf. Das geht nicht an die Apotheke, das geht in den Topf der gesetzlichen Krankenversicherung. Sozusagen durch höhere Zuzahlungen haben wir weniger stark steigende Beitragssätze. Mhm. So ist die Idee. So Gesundheitsökonomen wie ich, die sind eigentlich für Zuzahlungen. Das klingt immer wahnsinnig unpopulär, aber das meint, dass wir den Versicherten, den Patienten verdeutlichen, dass die Leistungen auch was kosten, dass man nicht einfach seine Karte durchzieht und es ist scheinbar gratis. Und dafür kriegt man aber als Gegenleistung, als Versicherte, einen kleineren regulären Beitragssatz.
Ja. Die dritte Frage war, warum sind Medikamente in Deutschland so teuer?
Das ist eine gute Frage. Wir haben in der Tat in Deutschland höhere Arzneimittelpreise als woanders. Kurz gesagt, also in den USA sind die Arzneimittel noch teurer, aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Europa haben wir überdurchschnittlich hohe Preise, weil die Regeln es so zulassen. Wir wollen uns auch leisten, ehrlicherweise, dass wir innovative Arzneimittel schnell in der Versorgung haben und die dann auch schnell gut bezahlen. Wir bekommen dafür einen phänomenal guten Zugang zu innovativer, zum Beispiel Krebstherapie.
Mhm. So, und zum Schluss hat uns Ute geschrieben, SWR1-Hörerin, sehr kompetenter Gast heute. Ich bin echt begeistert, wie er die Dinge erklärt und Probleme veranschaulicht. Und da kann ich mich nur anschließen. Genau. Vielen, vielen Dank, Herr Hodeck, dass Sie hier waren. Ich fand es auch sehr spannend. Wir könnten noch 2 Stunden weitermachen. Machen wir dann vielleicht an anderer Stelle. Krankenhausreform und so. Themen gibt es auf jeden Fall genug. Danke Ihnen für den Besuch in SWR1, Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.